Freitag 22.
Aha!
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 Israel bereitet sich auf die Zerstörung der Hamas-Tunnel vor. Militärisch wird die Hamas in dem Krieg nicht siegen können. Ihr zynisches Kalkül könnte aber aufgehen. Katar verhandelt mit Hamas und Israel. Freilassung mehrerer Hamas-Geiseln gegen Waffenruhe. Israels riskante innere Front. In der Heimatstadt Jesu brodelt es gewaltig. Mit diesen Schlagzielen zum Krieg in Gaza begrüße ich Sie zu der heutigen Ausgabe von Radio Einfluss, unserem sozial-ethischen Gespräch. Heute geht es unter dem Obertitel «Krieg in Gaza» um Erfahrungen von einer Nahost-Korrespondentin. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist Marlene Schnieper. Sie ist Journalistin und langjährige Berichterstatterin aus dem Nahen Osten gewesen. Frau Schnieper, danke vielmals, dass Sie Zeit haben heute Abend. Und ich möchte Sie fragen, wie sind Sie ganz persönlich von dem Krieg in Gaza betroffen?
Guten Abend miteinander. Also ich glaube, es geht mir gleich wie den meisten Leuten. Ich habe zuerst mal mit wachsendem Entsetzen wahrgenommen und probiert zu verstehen, was an dem 7. Oktober gegangen ist. Es hat sich einiges ein bisschen relativiert, was man am Anfang gehört hat und behauptet hat. Aber es ist doch glaubwürdig und erschreckend, dass da ein paar hundert Terroristen aus dem Gazastreifen haben mit Bulldozer und mit Pickups und mit also relativ primitiven Fahrzeugen können die Mauer überwinden, die nach israelischer Darstellung die sicherste und die teuerste war, die sie je gebaut haben. Und die jungen Leute haben sich in einem wachsenden Blutrausch über Zivilbevölkerung auf der israelischen Seite entlang im Gazastreifen gestürzt. Es sind unschuldige Leute, alte und junge, abgeschlachtet worden. Es hat Kinder, die bei lebendigem Leib verbrannt worden sind. Menschen, die enthauptet worden sind. Junge Leute, die tanzen haben, gerade noch, sind verschleppt worden in den Gazastreifen. Auch alte Leute, auch Behinderte. Es sind bis heute über 200 von diesen Menschen sind in Geiselhaft im Gazastreifen. Trauer von den Angehörigen, die Angst und der Kummer, das muss unvorstellbar sein. Das ist jeder von uns, wo sich da würde vorstellen, dass das eigene Kind oder eine eigene Mutter in dieser Situation jetzt lebt, als Geisel in diesem Kriegsgebiet, das ist entsetzlich. Auf der anderen Seite ist einfach mehr als je klar, dass die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen selber in Geiselhaft von der Hamas ist. Es sind inzwischen 1,5 Millionen Leute sind intern vertrieben nach UNO-Angaben. Es sind 4'000 palästinensische Kinder inzwischen tot. Die Leute, die Zivilbevölkerung in einem sonst schon prekären Gebiet lebt ohne Schutz, ohne Nahrung, ohne Wasser, tagelang. Sie haben kein medizinisches Material mehr, keine Verbandstoffe, keine Anästhesiemittel. zum Leuten, die von weissen Phosphorbomben verbrannt worden sind, zu behandeln. Und also es ist der Operationschef vom IKRK hat heute am Mittag in einem Interview mit dem Radio SRF 1 gesagt, ein unermessliches Leid und Drama jetzt auch in dem Gazastreifen nach diesen Militärschlägen von Israel.
Und was denken Sie, wenn Sie die ganze Geschichte anschauen, wie kann man das erklären?
Also mit Erklärungen kommt man eigentlich schon in das schwierige Gebiet vom Kontext. Oder soll man über den Kontext reden, angesichts von dem schockierenden und sicher durch nichts zu entschuldigenden Überfall von der Hamas auf israelische Zivilbevölkerung?
Und wenn jetzt
das ist ein sehr heikles Gebiet. Da hat beispielsweise der UNO-Generalsekretär gezögert. Er hat erst nach 17 oder 18 Tagen, sind es, glaube ich, gewesen, hat er zuerst mal gesagt, es gibt einen Kontext für das durch nichts entschuldbare Verbrechen von der Hamas. Es gibt einen Kontext, es gibt Besatzung. Und die Reaktion von Israel ist wahnsinnig heftig gewesen.
Und wenn Sie das anschauen, den Kontext, was macht denn den Kontext so schwierig?
Es sind eigentlich zwei Tragödien, die nebeneinander stehen. Und die eine, der Holocaust an den Juden und Jüdinnen in Europa, und die vorangehende jahrhundertelange Verfolgung von den Juden, das ist ein unglaubliches Trauma von den jüdischen Menschen überall auf der Welt bis heute, in Israel und anderswo. Das ist klar. Daneben gibt es aber auch das Unrecht an der palästinensischen Bevölkerung, die nicht 1948 angefangen hat. Es hat vorher schon angefangen durch eine doppelbödige Politik der europäischen Kolonialmächte. Aber es ist kulminiert 1948 in der Gründung von Israel, wo nach palästinensischer Sicht eben eine sehr, sehr ungerechte Verteilung vorausgegangen ist. Also der Teilungsplan von der UNO, der ist aus palästinensischer Sicht damals unakzeptierbar gewesen.
Ja. Und was hat denn der damals so doppelbödig gemacht?
Der UNO-Teilungsplan, meinen Sie?
Ja, Sie haben gesagt, es sei so eine doppelbödige Politik.
Ja, also doppelbödige Politik ist dem lang vorausgegangen. Also durch die Briten, die zum Beispiel in der Balfour-Deklaration eigentlich in der jüdischen Bevölkerung in Europa eine Heimstätte in Palästina versprochen haben. Und aber gleichzeitig im Ersten Weltkrieg die Vertreter von der arabischen Seite versprochen haben, sie würden den Selbstbestimmungsrecht in Palästina gewähren, wenn sie auf ihrer Seite würden kämpfen. Also das sind grob gesagt, das ist die Vorgeschichte gewesen. Der UNO-Teilungsplan selber ist von damals, hat es im historischen Palästina etwa 2 Millionen Leute gegeben. Mhm. 2/3 davon ist arabische Bevölkerung gewesen. 1/3 jüdische. Also sind jüdische Einwanderer gewesen. Und die jüdischen Einwanderer haben weniger als 7% vom Land besitzt. Und der UNO-Teilungsplan, der hat aber in der arabischen Bevölkerung nur bei 46% vom Land gegeben, in der jüdischen Bevölkerung 56%. Bethlehem und Jerusalem sind als hat die Zelle unter internationale Kontrolle gekommen. Und das haben die damaligen arabisch-palästinensischen Führer nicht akzeptiert. Das sagen viele heute, auch palästinensische Vertreter, das mag aus heutiger Sicht ein grosser Fehler gewesen sein. Aber damals haben sie das absolut für unakzeptabel gefunden, eben auch nicht zuletzt wegen diesen historischen Versprechen, die ihnen gegeben worden ist.
Gibt es Hinweise, wieso es die UNO damals so aufgeteilt hat?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, das ist etwas, wo immer neue Aspekte dazukommen. Es ist sicher so gewesen, dass die jüdisch-zionistischen Vertreter sehr, sehr gute Leute hatten, sehr gute Befürworter, auch eben nicht zuletzt auch bei den Briten. Also Großbritannien ist damals sehr wichtige Kolonialmacht noch gewesen und hat das Mandat über Palästina, also das Völkerrechtsmandat. Mhm. Sind Palästinenser wie heute auch, also sie sind nicht sehr gut vertreten gewesen.
Ja, und eben, das sind Sachen, wie ist das heute noch spürbar jetzt, wenn man den Konflikt heute anschaut oder den Krieg?
Ja, es ist natürlich, das ist schon, also ich sage jetzt zum Beispiel der Präsident Carter, ehemaliger US-Präsident Carter, später Vertreter von einem demokratischen Demokratiezentrum, ist beispielsweise vor 2007, glaube ich, 2008, hat er vor einer israelischen Gesellschaft gesagt, dass nach seiner Erkenntnis und nach langen Gesprächen auch mit Hamas-Vertretern er den Nahostkonflikt, also den palästinensischen israelische Konflikt als eigentlich Kern von allen Konflikten überhaupt anschaut, im nahöstlichen Kontext. Und das hat einfach, es ist ein territorialer Konflikt mit zwei Ansprüchen, wo man je nachdem, wer man hört, was man liest, was man könnte, kann im einen, im anderen mehr Recht geben. Es muss über die Politik gelöst werden. Es kann, glaube ich, wirklich nicht militärisch gelöst werden. Und man muss einfach sehen, nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg, der gefolgt ist auf die palästinensische Verweigerung von dem UNO-Teilungsplan, hat es ja einen Krieg gegeben, den ersten. Und am Ende von dem Krieg, beim Waffenstillstand 1949, hat der Palästinenser an der Waffenstillstandslinie, also an der grünen Linie, sagt man dem auch, ja, haben noch 22% in den Palästinenser gehört.
Ja.
Das ist ein Gebiet heute, wo heute noch ein palästinensischer Staat müsste entstehen.
Ja, und wie
also
muss ich mir...
Sie haben etwas über 40% gehabt und nachher quasi noch ein Waffenstillstand, also eigentlich noch mal die Hälfte.
Ja.
Und auf dem Gebiet, oder, 360 Quadratmeter, das sind etwas über 6000 Quadratmeter. Kilometer. Und oft 360 gehören zum Gazastreifen, der Rest ist Westjordanland.
Ja.
Und im Westjordanland sind heute zwischen 700.000 und 800.000 Siedler, also Westjordanland plus Ost-Jerusalem, hat es eben so viele Siedler. Und das heisst, das ist der bekannte Flickenteppich. Das ist einfach ein Staat fast nicht mehr zu machen. Und die Palästinenser, auch der Präsident Abbas, solange er noch fit und streitlustig war, hat gesagt, ich tausche ab. Ich bin bereit, so gewisse Gebietsabtausche. Aber ich gebe keinen Quadratmeter mehr weg von dem, was wir noch haben. Und ich glaube, das ist eine Forderung durch alle Parteien durch, in der palästinensischen Bevölkerung. Und wenn natürlich die Bevölkerung über Jahre jetzt, also am schlimmsten ist es ja, also oder recht schlimm ist es dann gewesen unter in der Ära Trump, oder, wo man plötzlich Annexion von der Golanhöhe, von Ost-Jerusalem, da ist kein Aufschrei vergleichbar wie jetzt durch die Welt gegangen.
Aber wie ist es denn, wie kommt denn Hamas in das Spiel rein?
Es hat ein sogenanntes Nahost-Quartett gegeben, da haben die UNO dazugehört, Russland, und also die europäischen Länder und die USA.
Ja.
Und es hat 2006 hat's Wahlen gegeben. Und zwar demokratische Wahlen in beiden Gebieten, in beiden von Israel besetzten Gebieten, also Gazastreifen und Westjordanland. In diesen Wahlen hat Hamas als Partei, als politische Partei, als Reformbewegung am meisten Stimmen bekommen. Und es ist damals nicht irre gesagt worden, sie dürfen nicht teilnehmen an der Wahl. Also sie haben vor und nach der Wahl genau das gleiche Programm gehabt.
Ja, und
aber
Hamas,
nach der Wahl hat der Westen gesagt, das kommt nicht in Frage. Hamas muss zuerst das Existenzrecht von Israel und alle Verträge anerkennen.
Ist der Hamas eine Gründung, eine Bewegung, die in Palästina entstanden ist, oder ist das auch etwas, das im grösseren Kontext muss gesehen werden?
Hamas ist sicher inspiriert durch die Muslimbrüder in Ägypten. Aber sie ist nachher, also die berühmte Charta, wo man sagt, sie hat immer auf die Zerstörung von Israel gezielt, die ist entstanden nach der Intifada und hat, also ist das ist eben, also heute sagt man einfach, das ist schon das Programm gewesen und ist bloß ein Programm.
Ja.
Es ist aber so, dass gerade der Ismail Haniyeh, wo 2006 nach diesen Wahlen die Regierung gebildet hat und ein Jahr später auch einverstanden war mit der, also wo man gesagt hat, Hamas darf nicht regieren, oder? Hat er sogar eingewilligt, am Anfang in eine Einheitsregierung mit der Fatah, mit der säkulären Fatah. Das ist für die gemäßigten Kräfte von der Hamas ist das eine grosse Hoffnung gewesen, dass man gemeinsam könnte die Regierung bilden, Erfahrungen sammeln und PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, so reformieren, dass es möglich wäre, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Ein palästinensischer Staat neben dem jüdischen. Das gibt Dokumente, die leider jetzt völlig untergegangen sind. Und natürlich, ich verstehe im Moment, dass alle, die sagen, wir haben es ja immer gewusst, das Hamas-Programm ist einfach nur auf Zerstörung aus. Ja. Das verstand ich. Es ist auch so. Die jetzigen Ereignisse, ich will das überhaupt nicht relativieren. Wenn Hamas-Vertreter jetzt noch nach dem schrecklichen, mörderischen Massaker sagen, es geht nur, wenn es keine Juden mehr gibt in Palästina, dann verstand ich, ja, dass jüdische Menschen überall auf der Welt tot erschreckt. Ja. Das ist klar. Aber man hat einfach nach meiner Ansicht eine Zeit vor 20, 30 Jahren, vor allem nach den Wahlen 2006, verpasst, wo sogar auch Sicherheitsexperten, ich habe Interviews gemacht mit mehreren namhaften Sicherheitsexperten in Israel, die gesagt haben, es braucht eine politische Lösung, wo die Hamas eingebunden ist. Es braucht, man muss Frieden schließen mit dem Feind und nicht mit dem Freund.
Ja, jetzt habe ich gesehen, der Jonas hat eine Frage gehabt, der hat die Hand oben gehabt. Jetzt kann ich mal fragen, ob der Jonas sich meldet.
Ja, genau, hört man mich?
Ja, das ist gut so.
Jetzt ist die Frage durch den letzten Satz schon halb beantwortet. Nämlich, man hört viele Leute, die sagen, es ist kein Frieden möglich mit der Hamas und es ist auch keine Zwei-Staaten-Lösung möglich mit der Hamas. Jetzt sagen sie aber doch, sicher wäre das möglich gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, noch 2007, wo die Hamas im Gazastreifen gewählt worden ist. Wie ist denn das jetzt? Ist Frieden möglich, solange noch die Hamas Macht und Einfluss hat, mindestens im Gazastreifen?
Das glaube ich nicht in dieser Form. Also es ist, ich meine, es ist eine schwierige Frage. Es wäre vielleicht fast eine Nobelpreisfrage, wenn man es genau wüsste. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt meine Erfahrung aus anderen Konflikten wie Bergkarabach oder in Kosovo, sieht man, wenn mal einfach schreckliche Tote, eine bestimmte Anzahl von Toten, eine bestimmte Art von Hass, also vom mörderischen Vorgehen im schlimmsten Sinn, die fast archaische, mittelalterliche Gewalt, das ist ganz, ganz schwierig. Das grabt sich ein ins Gedächtnis, in die Erzählungen. Das ist ganz, ganz schwierig, sich mit so jemandem zu versöhnen. Ich glaube aber, dass umgekehrt, das sagen ja auch Friedensaktivisten, auch in Israel. Ich habe es kürzlich gehört, sogar von einem Israeli, wo seine Eltern verbrannt worden sind in einem Kibbutz am 7. Oktober. Dass er sagt, Rache macht unsere Leute, unsere Angehörigen nicht mehr lebendig und es bringt sie auch nicht zurück. Die noch leben, die Geiseln.
Aber
wir müssen eine politische Lösung suchen, früher oder später.
Jonas, genau. Jetzt sagt ja Israel, wir wollen Hamas ausschalten und ich frage mich da extrem, Hamas, das ist ja auch formell eine Organisation, aber nur weil jetzt die Organisation nicht besteht und man vielleicht auch die oberste Führungsriege von der Hamas ausgeschaltet hat, ist ja, sind ja die Strukturen, die Hamas ermöglicht haben, dann die Macht gebracht haben und auch halt die Radikalisierung, das ist ja nicht weg und das hat ja auch einen Grund, dass damals die Hamas gewählt worden ist. Und dann frage ich mich ein bisschen, nützt das etwas, wenn die Hamas ausgeschaltet wird oder entsteht dann einfach postwendend eine neue Hamas, die halt nicht mehr Hamas heisst und ein bisschen andere Leute in der Führungsriege sind, also ja. Nützt das überhaupt etwas, das Vorgehen jetzt, die Hamas auszuschalten?
Ja, also natürlich will man jetzt, das ist ja verrückt, der Gazastreifen ist operiertisch total abgeregelt gewesen. Man hat zwar immer gesagt, es ist autonom, sie können machen, was sie wollen, aber es ist völlig abgeriegelt gewesen. Man hat Spezialakkreditierungen gebraucht als Journalistin, um reingehen zu können. Es sind längste Prozedere gewesen. Alte Frauen, die Krebs hatten und ein Bescheinigung können für einen Arztbuch in Israel, haben sich müssen bis auf die Unterhose abziehen, wenn sie über die Grenze sind und so weiter. Es ist ganz schwierig gewesen. Und unterdessen hat der terroristische, der militante Flügel von der Hamas unterirdisch sich verbunkert und das quasi das Gewaltimperium aufgebaut und trainiert auch in dieser Richtung, junge Leute trainiert, oder? Das ist ja etwas Verrücktes, oder? Und jetzt kann man natürlich sagen, dass man die Stollen und die Tunnels und die Bunker, dass man das kann man wahrscheinlich zerstören mit einer so einer Übermacht militärisch, wo Israel jetzt einfährt.
Aber was ist denn...
Die Ursache, wenn sie fragt, warum ist sie gewählt worden, ist ein wesentlicher Grund gewesen, damals, 2006, also ich habe mit Haufen jungen Leuten in beiden, in der Westbank, in Gaza, Interview dort gemacht, warum haben die Hamas gewählt. Das sind zwei Gründe gewesen. Zum einen, dass man gesagt hat, Al-Fatah ist korrupt. Er ist hier so um den Arafat herum, also Nachfolge von irgendwelchen Machtklüngel. Haben sich Steuerprivilegien rausgeholt und so weiter. Das ist das eine gewesen. Und das Wichtigere ist, dass der Arafat, der ja auch als Terrorist zuerst gegolten hat und auch als Erzfan dämonisiert wurde, hat ja nachher Camp David-Verträge unterzeichnet, hat in den Palästinensern einen eigenen Staat versprochen, all die Oslo-Verträge. Und das hat man nachher 2006 hat man gesagt, 20 Jahre hat sich der Arafat, also die Al-Fatah-Partei vom Arafat, hat sich verbeugt vor Israel und es hat uns nichts gebracht.
Ja. Aber wenn wir jetzt heute
anschauen... Der Grund ist natürlich bis heute, also der besteht, wenn man sagt, dass Besatzung grundsätzlich ein Grund ist, warum Leute in Palästina, in den palästinensischen Gebieten zur Gewalt und zum Hass zu Israel tendieren, ist tatsächlich Besatzung.
Ja, aber was denken Sie, wer kann die Palästinenser repräsentieren, wenn es zu einer politischen Lösung kommen soll?
Das ist ganz schwierig im Moment. Das ist wirklich sehr schwierig. Also der Abbas ist als Nachfolger von Arafat seinerzeit gewählt worden, auch 2005 als wirklich gemäßigte Kraft, oder? Und er hat in den letzten Jahren zu allem, zu dieser Sicherheitskooperation mit den Israelis eingestimmt. Das heisst, er hat im Namen von dort, wo sie überhaupt eine gewisse eigene Macht oder Verantwortung beschränkt, aber doch eine gehabt, haben sie auch Leute verhaftet, gesuchte, angebliche Terroristen, palästinensische. Sie sind, und das hat ihm aber den Vorwurf eingetragen, er sei quasi der Polizist von den Israelis. Das hat ihn zum Beispiel geschwächt.
Aber also das ist ganz schwierig, jemanden zu finden, wo das kann machen kann, ja, also bis sich die palästinensische Bevölkerung selber wieder findet.
Es ist auch so, dass... der Abbas heute auch krank ist. Also, man hat auch manchmal das Gefühl, er sei auch gar nie überhaupt noch Entscheid zu fällen. Also auch physisch, oder? Das ich ist schaue. Ganz schwierig. Ja. Und mögliche Führer, oder? Die sind teilweise in den Gefängnis, oder? Also, die sind seit Jahren oder lebenslänglich im Gefängnis. Also, bedeutende, also Leute, die von der palästinensischen Bevölkerung als legitime Vertreter angeschaut werden. Oder?
Jetzt sehe ich, dass unsere Zeit schon langsam um ist und ich komme zu meiner letzten Frage. Was denkt Sie, was müssen wir im Kopf behalten, wenn wir mit dem Krieg in Gaza konfrontiert sind? Was sollten wir nicht vergessen?
Ich glaube, also das Wichtigste eigentlich, denke ich, ist Menschenrecht und politische Grundrecht. Die UNO-Charta, die gilt für alle Menschen. Auch nicht die grüne Linie und die sitzt die grüne Linie. Ein Kind, ein jüdisches Kind, hat genauso das Recht auf Leben und Unversehrtheit an Leib und Seele wie ein palästinensisches. Im Moment gibt es ganz, ganz wenige Leute auf beiden Seiten. Es ist eine total verfahrene Situation, wo das Recht auf Leben, das Existenzrecht von allen Leuten anerkannt und vertreten wird. Ganz wenige. Und aber wenn man will, zum Teufelskreis von der Gewalt und Gegengewalt auf militärischer Ebene rauskommen, dann braucht es politische Lösungen. Und dann braucht es die Sicht, dass die Sicherheit von Israel, die sicher ganz, ganz zentral ist im europäischen und überhaupt im Kontext von der gesamten Menschheit sehr wichtig ist, dass man das nicht kann, allein mit militärischer Übermacht sichern kann.
Und wo sehen Sie Hoffnung in dieser Situation?
Ich sehe sie diesen wenigen mutigen Menschen auf beiden Seiten, die genau das vertreten und wo auch wenn sie sagen, und das verstehe ich zum Teil israelische Historiker oder Philosophen, auch einfache Friedensaktivisten, die sagen, es ist nicht der Moment, über den Kontext zu reden. Aha. Wo aber wissen, sobald man über politische Lösungen redet, muss man wieder über den Kontext reden. Und zwar auch in den westlichen Staaten. Und nicht einfach so tun, dass Israel im halben Jahr 2023, wo die Rechtsaußenregierung an der Macht war, haben sie nach den Angaben von der Friedensbewegung Peace Now 13'000 neue Wohnungen in der Westbank bewilligt. Haben wir dort je etwas gehört von westlichen Regierungsvertretern, das ging nicht so weiter?
Also das heisst, es ist ein Haufen gefordert und es ist Aufmerksamkeit gefordert und ich glaube, wir haben jetzt danke vielmals, Frau Schnieper, eine halbe Stunde lang einen wahnsinnig wertvollen Einblick in die Komplexität von einem Krieg, der schrecklich ist, aber der einen Kontext hat und wo ich denke, wo uns weiterladen denken. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Abend, Frau Schnieper, und für die Bilder, die Sie bei uns jetzt wachgerufen haben und gezeigt haben. Wir treffen uns auch am nächsten Mittwoch, am 15. November wieder, vom 6:30 bis 7:30. Auch dort ist nochmal der Krieg in Gaza ein Thema. Unser Gast ist dann Erik Petri. Er ist Professor an der Uni Basel und stellvertretender Leiter vom Zentrum für jüdische Studien. Mit ihm rede ich auch über Geschichte und über den Kontext von dem Krieg in Gaza. Ich habe Freude, wenn Sie auch wieder dabei sind. Auch sonst, wenn Sie ein Thema haben, das Sie interessiert, Sie dürfen uns das immer wieder mitteilen. Und so bleibt es uns halt auch in dem Konflikt und in dieser schwierigen Situation so, wie es wahrscheinlich am Sokrates häufig gegangen ist, weil er hat immer wieder gesagt, wir haben gut diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Danke vielmals euch allen fürs Zuhören und alles Gute. Danke vielmals.
Ethik 22.
Aha.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ich sehe, dass der Jonas noch mal eine Frage hat.
Ein Argument, das ich jetzt sehr, sehr viel lese in unseren Zeitungen, was übrigens interessant ist, ich habe auch viele israelische Zeitungen gelesen und ich habe das Gefühl, die berichten selber weniger einseitig über den Konflikt als unsere Zeitungen in Europa. Das war jetzt ein bisschen mein Eindruck, lustigerweise. Aber was ich sehe, ist, viele Zeitungen bei uns schreiben jetzt einfach, es hat sich jetzt ein bisschen bessert, aber am Anfang, das Problem ist einfach Hamas. Und alles, was Israel jetzt macht, ist gerechtfertigt dadurch, dass die Hamas besteht. Und alles, was sie machen, dass die Hamas weg ist, ist legitim. Und es impliziert immer so ein bisschen als Wertsituation. Also und vor allem bevor die Hamas an die Macht kam, hat man ja gar kein Problem gehabt. Und es impliziert für mich ein bisschen als Wertsituation in der Westbank völlig unkontrovers und dort war alles in Ordnung. Und als wäre auch im Gazastreifen alles in Ordnung gewesen, bevor die Hamas an die Macht gekommen ist. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob das Argument so stimmt und ob man auf einem guten Friedenskurs ist, beidseitig in der Westbank und ob man auf einem guten Friedenskurs war bezüglich Gaza, bevor die Hamas an die Macht gekommen ist.
Ja, also das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich meine, es ist auch das Gegeneinander ausspielen. Also ich habe vielleicht vorhin etwas nicht gesagt. Also vor den Wahlen 2006, 2005 hat Ariel Sharon, und das ist weiss Gott keine Friedenstube gewesen, den Abzug aus dem Gazastreifen beschlossen. Er hat jüdische Siedlungen zwangsgeräumt und das hat er aber alles gemacht, auf einseitigen und einsamen Beschluss. Das heisst, er hat die palästinensische Autonomiebehörde, der Abbas, der hier schon neuer Ministerpräsident ist, hat er nicht einbezogen. Also er hat nicht zum Beispiel bei dieser Gelegenheit eine palästinensische Vertretung, eine säkulare, legitimiert.
Aha.
Und die Demütigungen, oder, wenn man jetzt sagt, ja, man hat ja keinen Partner, aber man hat eben die Leute auch nie zu Partner gemacht. Ein Salam Fayyad, der Ministerpräsident war während mehreren Jahren in Gaza, das ist ein Ökonom, der in der Weltbank eine Kaderposition innehat. Also, ich habe immer gedacht, das wäre ein guter Bundesrat für die Schweiz. Aber ein Salam Fayyad, wenn er ein Schulhaus in Ost-Jerusalem besuchen wollte, von Ramallah aus, hat er auch müssen von Pontius zu Pilatus eine Bewilligung holen bei den Israelis. Man hat ihm den ganzen Zolleinnahmen und so weiter, alle die Sachen, wo Palästinenser selbst erwirtschaftet hat, es werden vollkommen von den Israelis kontrolliert. Die werden je nach Gutwill werden die freigeben oder nicht freigeben. Also das ist zum Beispiel wirklich auch ein kolonialer Aspekt, eben auch in legitimen und Vertreter von der palästinensischen Bevölkerung gegenüber, die also nie auf Gewalt aus sind. Oder? Darum ist das ist sehr ambivalent, alle die Aspekte. Also die Ambivalenzen sind überhaupt... Also die Ambivalenz ist ein wichtiger Schlüssel, um überhaupt zu sehen, was da läuft. Also
was heisst das für uns, wenn wir die Ambivalenzen dann wahrnehmen?
Ich glaube, man muss einfach, man sollte gut zulassen und gut lesen. Ich gebe, wenn ich das darf, noch ein paar Beispiele.
Gerne.
Von der Ambivalenz, oder? Von der Ambivalenz, vor allem auch in der Sprache. Also, wer heute in westlichen Medien von Hamas-Kämpfern statt von Terroristen redet, der wird rasch einmal im Antisemitismus bezichtigt. Aber wenn der israelische Verteidigungsminister, der Yoav Gallant, sagt, es ginge jetzt darum, bei dem Militärschlag menschliche Tiere im Gazastreifen zu bekämpfen, dann ist das grosse Schweigen. Ein anderes Beispiel. Wenn Zahlen jetzt genannt werden, wie viele Tote auf der einen, auf der anderen Seite, dann heisst es in den westlichen Medien, auch in der Schweiz, jetzt meistens, dass die Zahlen natürlich von der Hamas-kontrollierten Regierungsstelle im Gazastreifen stammen. Ich finde das in Ordnung, das ist eine wichtige Klausel. Aber umgekehrt sehe ich, dass freundliche, sportlich aussehende, scheinbar gut gelaunte Sprecher von der israelischen Armee uns erklären, dass sie also in dem Angriff an diesen Bombardements von diesen Wohnblöcken in Gaza City und so weiter, von Spitälern, dass das alles mit rechten Dingen passiert. Das heisst, dass sie eigentlich eine Armee sind, die genau weiss, was es heisst, Menschenrechte einzuhalten und so weiter. Und da wird nicht zurückgefragt. Da wird nicht zurückgefragt, ob zum Beispiel die Abhaltung, also die Blockade von Wasser, ob das jetzt wirklich ein Teil ist, um Hamas in Gaza-Streifen zu bekämpfen. Also jetzt nur als Beispiel.
Ja.
Aber auch zum Beispiel, dann wird jetzt plötzlich von den gleichen Sprechern, wird zum Beispiel beklagt Israel führe einen asymmetrischen Kampf, weil eine reguläre Armee Terroristen gegenübersteht, die alles dürfen. Aber die ganze Asymmetrie über die ganzen Jahrzehnte und auch in der heutigen Situation, wo man ja sieht am Fernsehen, dass Leute, teilweise mit Messer und mit den primitivsten, mit handbastelten Bomben kämpfen gegen eine der mächtigsten Armeen auf der Welt antritt, das hat man nie irgendwie beklagt.
Also das gibt einen Haufen so Ungerechtigkeiten, es gibt einen Haufen Sachen, was denken Sie? Was
Finessen in der Art, wie man berichtet und wie man jetzt plötzlich, mir scheint manchmal auch also quasi, ich meine, ich finde, die Empathie gehört momentan, ich sehe, wie viele jüdische Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, auch in der Schweiz, Angst haben, jetzt Kummer haben. Ich bin erschreckt über wirklich den verdeckten Antisemitismus, der jetzt plötzlich auch wieder explodiert, auch an Demonstrationen und so. Das finde ich alles ganz schlimm. Aber man muss dürfen hören, auch auf die andere Seite. Und man muss einfach sehen, es ist nicht alles, es ist nicht schwarz-weiß. Auch nicht in dieser furchtbar tragischen Situation. Und pro-Israel, also wenn man einfach alles in dieser Regierung abnimmt, alles, jedes, jede Begründung abnimmt, dann ist das eine Form von Philosemitismus, die ich auch nicht sehr gut finde.
Wie tun Sie Ihre Quellen auswählen?
Ja, also ich lese sicher Haaretz. Das hat ja jemand da jetzt von der Zuhörerfahrung gesagt. Ich nehme nach, er liest, wenn er sagt, die sei kritischer. Ich würde mir manchmal über den Konflikt aus so eine gute, allseitig recherchierende Zeitung wie Haaretz in der Schweiz wünschen. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr bei uns. Das ist mal das eine. Aber ich lese natürlich auch teilweise... Also ich bin auch verbunden nach wie vor mit NGOs, mit ganz wichtigen Nichtregierungsorganisationen, wo Israeli und Palästinenser nach wie vor auch zusammenfassen, mit NGOs, wo notabene präventiv jetzt die Hilfe sistiert worden ist von der Schweizer Regierung. Was ich skandalös finde. Also ich nenne ein Beispiel von der Menschenrechtsorganisation Adala in Haifa, wo beide Seiten zusammenarbeiten und wo zum Beispiel sofort den Hamas-Überfall vom 7. Oktober verurteilt hat, ganz klar.
Oder? Ja.
Wo aber einfach ganz, ganz wichtige eine Rolle hat im Vertreten von Rechten, die für alle gleich sind.
Jetzt sehe ich, der Jonas will noch mal etwas fragen, ja, oder einen Gedanken hineingeben. Jonas? Ja.
Genau, also etwas, was für mich ganz eine wichtige Frage ist. Ich habe vorher auch angesprochen, dass Israelkritik und Antisemitismus. Und ich muss sagen, also ich habe bei sehr viel jetzt irgendwie israelkritische Sachen habe ich müssen sehr leer schlucken, weil ich gefunden habe, oh, das sind jetzt aber doch antisemitische Sachen drin. Und ich habe gefunden, relativ wenig kann ich jetzt Israelkritik gelesen. Ich meine jetzt weniger von Medien, sondern von Personen, die ich gefunden habe, das ist in Ordnung, wie das ausgedrückt ist. Und ich habe gefunden, da jetzt ein kleiner antisemitischer Einschlag. Gleichzeitig habe ich aber auch gelesen, so Kritik an Israel-Kritik, was so gesagt wurde, ist in der deutschen Zeitung gesehen, die geschrieben hat. Und da liest man viel antisemitische Sachen wie Apartheid, Vergleich oder der Begriff Kolonialstaat. Und das habe ich jetzt wiederum nicht eingesehen, wieso der Apartheid-Vergleich, wenn man jetzt nicht nur aufs Kernland Israel macht, sondern auf also das ganze Konstrukt inklusive besetzter Gebiete, habe ich jetzt nicht eingesehen, inwiefern das soll antisemitisch sein. Und so fühle ich mich gefangen zwischen Israel-Kritikern, die irgendwie sich selber nicht als antisemitisch empfinden, aber ich finde, da hat es doch antisemitische Sachen drin. Und auf der anderen Seite Leute, die irgendwie Sätze sagen, das wäre völlig daneben und das kann man so nicht sagen, es wäre antisemitisch und ich habe wiederum nicht gesehen, was da antisemitisch da ist. Und so fehlt es mir ein bisschen an so ein klaren Kriterien, wo man sich auch könnte darauf einigen bei uns in Europa, in welcher Form man kann und in welcher Form man nicht kann Israel-Kritik.
Ja, also das ist ganz unglaublich komplex. Es wäre das Thema von einem ganzen Seminar wert, oder? Aber grob gesagt, ich denke, eben die Kategorisierungen, übrigens, wo ich finde, es wird sogar teilweise von Statements von offiziellen Vertretern von Israel, von Diplomaten gefördert, dass man sagt, die Juden in der Schweiz haben Angst, oder? Das ist jetzt ein harmloser Kontext. Aber ich kenne auch jüdische Leute in der Schweiz, die sagen, wir sind nicht die Juden in der Schweiz. Es gibt auch nicht Katholiken in der Schweiz. Also die Kategorisierungen, da sollten wir aufpassen, oder? Und wenn es dann die klassischen Klischee, also die jüdische Weltmacht, Verschwörungstheorien, oder? Der jüdische Banker und das jüdische Geld und so, wenn das so, das ist sicher, also absolut und klar antisemitisch. Ich finde wieder die Ambivalenz. Es ist jetzt viel von dem Spruch, von dem From the River to the Sea, Free Palestine, oder? Wo an den Demonstrationen auftaucht ist. Das ist im jüdisch-israelischen Kontext ist das klare Absage an das Existenzrecht von Israel. Ich glaube aber, dass einige Menschen, die das sogar aufschreiben oder die an so Demonstrationen teilnehmen, mit dem eher im Kontext, den ich vorher beschrieben habe, mit dem meinen Palästinenser in dem ganzen Gebiet, wo einst historisch Palästina war, sollen gleichwertige Menschen und gleiche Grundrechte bekommen. Oder? Das kann man, das ist zum Beispiel für mich auch wieder, ich würde einfach nicht im Voraus sagen, jeder, der so ein Plakat braucht, ist anti-israelisch und anti-zionistisch. Und da gibt es ja spannende Sachen. Also es ist etwa eine Woche, zwei, vor dem 7. Oktober Der Sommer ist eine Unterschriftensammlung gelaufen von mehreren Tausend, glaube ich, jüdische und jüdisch-israelische Intellektuelle, auch ein paar andere Intellektuelle, die zum Beispiel gesagt haben, man darf von der Apartheid in den palästinensischen Gebieten reden, ohne dass man als selbsthassender Jude oder als Antizionist bezeichnet wird. Also es gibt immer auch Intellektuelle. Judith Butler zum Beispiel, eine Friedensaktivistin, Feministin, eine jüdische Intellektuelle auch, redet vom Recht von dürfen sie eigene Schicksal und sie eigene Erleben, also das traurige Erleben, das Drama, sie eigene zu dürfen betrauern, dürfen zu benennen, dürfen zu verlangen, dass die anderen hören und schauen und nicht immer schon etwas verurteilen. Das finde ich wahnsinnig bewegende und wichtige Statements, wo gerade aus dem jüdischen Drama heraus, denke ich manchmal, Wissenschaftlerinnen oder intellektuelle Künstlerinnen zu einer speziellen Sensibilität in diesen Fragen bringen und oft auch zu spezieller Anstrengung sich auszudrücken, auch für die andere Seite. Und auch zu sagen, auf der anderen Seite, das sind unsere Nachbarn, das sind eigentlich unsere nächsten Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ja, aber ich höre schon, ich glaube, es braucht eine starke Aufmerksamkeit auf die Sprache. Es heisst aber auch sehr gut zuhören, nicht schon verurteilen, nur weil irgendein Schlüsselwort rauskommt. Also ich glaube, das ist eine recht grosse Herausforderung, die wir da haben. Die haben wir ja noch unabhängig auch im Zusammenhang, also jetzt unabhängig von einem Krieg in Gaza, stelle ich das immer mehr fest.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben zum Beispiel Zahlen oder Darstellungen. Also ich meine, das sogenannte Narrativ, die Erzählung von der eigenen Geschichte, von der familiären Geschichte, von der Geschichte von einer grösseren Bevölkerung, das ist nach wie vor extrem virulent, mächtig, also im Konflikt in Bergkarabach, im Konflikt in Kosovo, überall müssen wir eigentlich immer wieder auch die Sensibilität aufbringen, auch sprachlich.
Also wir haben da eine grosse Arbeit noch vor uns und ich bin immer froh, wenn wir so kompetente Leute wie Sie haben, die da aus der Geschichte den Kontext können erklären und auch das Wissen haben um die Frage. Ich sehe, jetzt wird es langsam so 19:30, jetzt haben wir schon gleich eine Stunde geredet miteinander. Ich glaube, jetzt tun wir uns so ein bisschen in Abend entlassen. Ich glaube, es ist nicht fertig diskutiert und vielleicht gibt es ja wieder mal eine Möglichkeit, wer weiß, dass wir da anknüpfen und weiter schauen. Ich nehme mit, dass die Hoffnung wirklich da ist, dass es Menschen gibt, die in Israel und in Palästina Schritt machen können aufeinander zu. Ich denke, das ist das, was man unterstützen kann und dass man auch dass man Sorge haben zu dem. Sie sehen, es gibt ein paar Dankeschön-Zeichen auch auf dem Bildschirm, habe ich jetzt gesehen. Also, ich hoffe, dass ihr, die daheim zuhört, auch das könnt weiterverzählen, was ihr heute gehört habt. Hoffen wir einfach, dass jetzt nicht das Allerschlimmste passiert.
Ja, oder hoffen wir positiv gesagt, dass nach dem schlimmsten Schrecken eine Art Gump kommt, ein Sprung, ein Qualitätssprung in der Richtung, wo es wieder aufeinander zugeht.
Ja, das gibt es ja natürlich auch so im Sinn von so sicher nicht mehr, oder? Das könnte ja durchaus auch möglich sein. Ja.
Das wäre.
Wohl.
Ist vielleicht noch eine Utopie, aber es.
Die brauchen wir auch.
Ich kann daran glauben.
Genau.
Dass es möglich ist.
Wohl.
Gut.
In dem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Danke vielmals. Genau. Und ich wünsche auch allen anderen, die noch da sind, einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Ethik 22.
Aha.